Ihr Lieben, ich möchte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 8. Kapitel, heute lesen die Verse 4 bis 9. Lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 9. Es handelt sich hier um das bekannte Gleichnis vom Sämann. Diese 4 bis 9 ist nur der erste Teil, es geht dann noch weiter, aber ich lese nur diese Verse. Da heißt es, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm, zu Jesus, hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel auf die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Und dann geht's weiter, indem Jesus dieses Gleichnis dann auch deutet. Ihr Lieben, es handelt sich hier um ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Wir wissen, dass Jesus sehr oft und sehr gerne in Gleichnissen gesprochen hat, in Geschichten, in Beispielen, in Allegorien, wie man das jetzt auch immer bezeichnen mag. Das hat verschiedene Gründe, warum er das getan hat. Einer der Gründe wird dann angeführt, ich komme gleich darauf auch zu sprechen. Bei einem Gleichnis, bei einer Beispielgeschichte, da geht es darum, dass Jesus einen Sachverhalt darstellen möchte mit einer Geschichte, mit einem Bild, mit einem Ereignis, das sozusagen aus dem Alltagsleben der damaligen Zeit genommen ist. Also wir werden in allen Gleichnissen immer wieder eine Widerspiegelung finden des Lebens der damaligen Zeit. Deswegen muss man sich manchmal hineindenken in die damalige Zeit, um das eine oder andere zu verstehen. Ein Seemann, der ein Bauer, der Samen sät, aber wenn man dann schaut, wie auf welche Art von Feld er das macht, dann denkt man, das ist aber nicht so, wie man das heute tut. Daher muss man auch verstehen, wie das damals gewesen ist. Und immer bei diesen Gleichnissen geht es darum, dass wir auch den Hintergrund verstehen. Nun, bei den Gleichnissen, ihr Lieben, ist es ganz wichtig, dass es immer darum geht, diese Gleichnisse zu deuten. Die Gleichnisse müssen gedeutet werden, interpretiert werden. Manchmal gibt Jesus selber die Interpretation, manchmal oder auch in vielen Fällen nicht. Ein Gleichnis muss sozusagen gedeutet werden, interpretiert werden. Es ist im Grunde genommen nicht in sich selber verständlich. Wir sind schon so gewohnt, aus unserem persönlichen Bibellesen gleich die Deutung auch dieser Gleichnisse in unserem Herzen zu tragen oder meinen zu verstehen, weil wir uns schon viel beschäftigt haben damit. Aber die ursprünglichen Zuhörer, die das erste Mal ein Gleichnis gehört haben, jetzt ohne dass Jesus es gedeutet hätte, die mussten sehr intensiv nachdenken, was meint denn Jesus damit? Und manchmal haben sie es auch gar nicht verstanden. Komm gleich noch dazu. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gleichnisse müssen unbedingt interpretiert werden. Und zu dieser Interpretation kommt jetzt etwas dazu, was hier in Vers 9 und Vers 10 steht, möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Da heißt es, er aber sprach, nein, Vers 9, seine Jünger fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Die Jünger haben auch nicht gleich verstanden. Wenn wir das Gleichnis lesen, haben wir sofort die Deutung in uns. Wir müssen ein bisschen zurückdenken, ja, in die Situation. Sie fragten ihn. Und wenn wir die Parallelstelle lesen, die im Matthäusevangelium, auch im Markusevangelium, Matthäusevangelium ist ausführlicher, noch ausführlicher. Vor allem das, was unter Vers 9 und Vers 10 steht, wird im Matthäusevangelium noch ausführlicher geschildert. Da heißt dann die Frage nicht, dass seine Jünger ihn fragten, was dieses Gleichnis bedeutet, sondern die Jünger sagen, Herr, warum sprichst du eigentlich in Gleichnissen zu ihnen? Das ist im Hintergrund die Frage. Und die Antwort ist dann genau dieselbe. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und dann geht es weiter im Matthäusevangelium, den anderen aber nicht. Das ist sehr interessant. Zunächst einmal sagt es sagt einfach zwei Dinge. Die möchte ich einfach nur auch mit für die Verständnis der Gleichnisse auch mitgeben. Das eine ist, was Jesus hier sagt, ist, es geht in den Gleichnissen um Geheimnisse des Reiches Gottes. Nun, Geheimnis, wenn man in der Bibel das Wort Geheimnis liest, dann oder steht, dann meint das nicht etwas, was man nicht wissen darf. Also wird etwas, was so verborgen ist, dass man es auch gar nicht wissen darf, Gott will nicht, dass wir es wissen, sondern es heißt, es ist ein Geschehen, etwas, was nur dadurch, dass es offenbar wird, dass der Vorhang weggezogen wird, verstanden wird. Geheimnisse in der Bibel heißt immer, die Menschen sollen es wissen, also nicht, sie dürfen es nicht wissen, sondern sie sollen es wissen, aber sie werden es nicht aus eigenem Verstand heraus wissen, sondern nur, wenn es offenbar wird. Also wenn von Geheimnissen die Rede ist, immer davon die Rede, etwas, was wir nicht von uns selber aus wissen oder verstehen oder erkennen oder interpretieren, es braucht Offenbarung. Die Gleichnisse, die Botschaft Jesu, vor allem die Gleichnisse, braucht immer Offenbarung. Das heißt, wir brauchen durch den Heiligen Geist jedes Mal, bei jedem einzelnen Gleichnis, eine unmittelbare Offenbarung des Geistes. Manchmal, an manchen Stellen, liefert sie Jesus selber diese Offenbarung, wie zum Beispiel in diesem Gleichnis. Die Deutung wird ja dann auch angefügt und bei vielen Gleichnissen nicht. Und darum wurden auch viele Gleichnisse gar nicht verstanden. Das Zweite, was hier drinnen steht, es ist eine sehr interessante Geschichte, ich möchte einfach nur aufmerksam machen, ist ein bisschen Theologie jetzt, aber das ist auch wichtig. In der ganzen Bibel finden wir wie einen roten Faden durchgehend etwas, was speziell für das Volk Israel, dem ja das Gleichnis zuerst gesagt wurde, wichtig ist, nämlich, dass über den Augen des Volkes eine Decke gelegt ist. Wir finden das im Alten Testament. Und im Matthäusevangelium, da führt das Jesus auch mehr aus. Diese Verse 9 bis 10 sind dort viel ausführlicher. Und da wird geschildert, wie Jesus Bezug nimmt auf eine Stelle in Jesaja Kapitel 6 und auch noch in Jeremia 29, wo der Prophet Jesaja in seiner Berufung, wie er berufen wird, einen Auftrag bekommt. Er soll predigen, ein Prediger des Wortes Gottes sein, aber die Wirkung dessen, was er sagt, wird bei dem Volk so sein, dass sie sehen und doch nicht erkennen. Dass sie hören, aber doch nicht verstehen. Das heißt, sie werden es hören, sie werden sehen, aber es ist wie eine Decke über ihnen, dass sie es nicht erkennen können. Das ist zum einen Teil auch eine Art Gericht über das Volk Israel für seinen Ungehorsam. Es ist zum gleichen Weise aber, was immer bei Gott ist, er benutzt immer das eine und das andere zugleich. Es ist zugleich ein Mittel, das Gott verwendet. Zum Beispiel diese Decke, dass sie nicht erkennen, vieles von dem, was Jesus gesagt hat, hat dazu geführt, dass die Obersten des Volkes Jesus angeklagt haben, wegen Gotteslästerung, und ihn den Römern ausgeliefert haben zur Kreuzigung. Hätten sie Jesus erkannt, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wäre er nicht gekreuzigt worden, wären wir nicht erlöst. Gott hat das Mittel der Decke, das er über das Volk Israel gespannt hat, dazu benutzt zum Segen für die Welt. Und Jesus greift das auf und sagt, ja, ich rede deswegen in Gleichnissen, damit sie sehen und nicht verstehen. Das ist eine Decke über ihnen. Nur denen die Decke weggenommen ist, die verstehen. Darum sagt er, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber nicht. Zu den anderen spreche ich in Gleichnissen und sie werden es nicht verstehen. Sie hören zwar, sie verstehen die Geschichte, wie beim Seemann und so weiter, aber sie können es nicht deuten und andere Sachen auch nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das sagt zunächst einmal auch für uns, Gleichnisse oder das Reden Jesu braucht eine zusätzliche Offenbarung, damit wir es wirklich verstehen. Und ganz besonders Gleichnisse, aber nicht nur Gleichnisse, brauchen diese Offenbarung. Und ihr Lieben, deswegen ist es auch gut, wenn wir Gleichnisse lesen, in unserer persönlichen Bibellese, dass wir nicht gleich abhaken und sagen, okay, ja, weiß schon. Haben wir schon so oft gelesen und so oft gedeutet. Es kann durchaus sein, dass durch die Offenbarung des Geistes verschiedene Elemente in einem Gleichnis, verschiedene Details, verschiedene Dinge plötzlich in einem Licht zu leuchten beginnen für mich persönlich, wie ich es noch nie gesehen habe vorher. Lass das zu. Das ist nicht einfach eine Lehre, die man sozusagen nach Paragraphen aufgliedern kann und die ist immer dieselbe, sondern der Heilige Geist gibt Offenbarung. Das sind Geheimnisse, das heißt Dinge, die Gott offenbaren möchte und er möchte es immer wieder in unserem Herzen offenbaren. Okay. Nun, in diesem Gleichnis, wenn wir zurückgehen auf die, vielleicht kannst du noch zurückgehen auf die ersten, also 4 bis 8, dass wir mal sehen, Jesus selber deutet ja dieses Gleichnis dann den Jüngern gegenüber und macht auch klar, worum es geht. Nun, in diesem Gleichnis ist eine Sache, die ganz stark hervorsticht. Und das ist sozusagen das Zentrum, nicht wahr? Die Auslegung von Gleichnissen ist bei jedem Gleichnis anders. Aber oft ist es eine Hilfe, ein Gleichnis zu verstehen, dass man zunächst einmal den eigentlichen Kern, worum es in diesem Gleichnis geht, versucht herauszufinden. Hat oft einen Kern und von diesem Kern aus werden die anderen Dinge klar. Wenn man dieses Gleichnis hier auf den Kern befragt, dann wird es offensichtlich, dass das Zentrum dieses Gleichnisses darin besteht, den Menschen etwas über die Beschaffenheit des Ackerbodens zu sagen. Und die Beschaffenheit des Ackerbodens hat etwas zu tun, das ist die Deutung des Gleichnisses nun, wie Jesus sie selber gibt, mit unserem Herzen. Der Ackerboden ist unser Herz, unser Leben, aber das Herz ist das Innigste im Menschen. Ja? Wenn vom Herzen die Rede ist, es ist viel öfter vom Herzen die Rede als von unserem menschlichen Geist. Das eigentliche Personenzentrum ist das Herz. Dort sind die Motive, dort sind die Handlungsweisen, die Entscheidungen, die Gedanken unseres Herzens und so weiter. Im Herz spielt sich alles ab. Auch die Sünde wird geboren aus dem Herzen. Unser Herz ist böse von Jugend an und so weiter. Also hier geht es jetzt in erster Linie um das Herz des Menschen. Und das Same des Wortes, der Same, der hier den Seemann aussät, ist hier ein Bild für das Wort Gottes. Jesus erklärt das. Er sagt, der Same ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sät der Seemann, das ist Gott selber, aus in einer reichen Fülle auf den Ackerboden. Und das sind die menschlichen Herzen. Und entscheidend ist für die Wirkung des Wortes Gottes die Beschaffenheit unseres Herzens. Die Qualität des Samens steht nicht zur Frage. Versteht ihr? Die ist immer perfekt, der Same, das Wort Gottes. An dem hapert's nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es ist immer die Beschaffenheit des Herzens, die entscheidend, ob das Same Frucht bringt oder nicht. Es hängt nicht am Samen, gibt keinen schlechten Samen, von Gottes Sicht her gesehen. Es hängt immer an der Beschaffenheit des Herzens. Nun, wenn wir hier von der Beschaffenheit des Herzens sprechen und Jesus führt vier Beispiele an, wie die Beschaffenheit des Herzens ausschaut, dann werden wir natürlich auch erinnert an Aussagen, wie zum Beispiel im Alten Testament, auch über, wo es um den neuen Bund geht, der ja im Alten Testament schon angekündigt wird, wo es heißt, und ich werde euch ein neues Herz schenken. Und ich werde euch aus das steinerne Herz wegnehmen, steinerne Herz, kommt da auch vor, und ich werde euch ein weiches Herz, ein fleischernes Herz geben, auf dem ich sozusagen schreiben kann, meine Dinge eindringen kann und so weiter. Also im Grunde genommen, wenn ich das jetzt gesamt neutestamentlich versuche zu verstehen, was Jesus hier jetzt mit diesem Gleichnis sagt, geht es eigentlich um zwei Beschaffenheiten unseres Herzens, das alte Herz und das neue Herz. Das alte Herz ist das Herz des alten Menschen. Und das neue Herz ist ein Ergebnis des Heiligen Geistes, was er in uns hervorbringen möchte. Und da gibt es einen Kampf zwischen dem alten und dem neuen Herzen. Und es geht darum, wie Paulus es sagt, der alte Mensch muss abnehmen, der neue Mensch muss zunehmen. Wir müssen den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Wir müssen das alte Herz ablegen und das neue Herz anziehen. Und das ist eine Sache, die mit unserer Entscheidung zu tun hat und mit der Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn ich es also unter dem paulinischen Zusammenhang verstehe, wie Paulus das dann in den Briefen ausführt, dann kann man sagen, dass von diesen vier Typen, die hier Jesus erwähnt, drei zuzuordnen sind dem alten Herzen, dem alten Menschen. Und eines dem neuen Herzen. Es geht um diese Dinge, das alte Herz, das neue Herz. Nun beschreibt Jesus das alte Herz und er führt Beispiele an. Er könnte sicher noch viel mehr anführen, aber er nimmt das einfach so aus dem Alltagsleben, aus dem Leben eines Bauern, eines Farmers und sieht vor sich ein Feld und wie dieses Feld in der damaligen Zeit beschaffen war. Und er nimmt es als Bild für die Möglichkeiten, wie das alte Herz sozusagen aussieht und wie es mit dem Wort Gottes, das auf dieses Herzfeld umgeht. Denn nur wenn unser Herz neu ist, kann es das Wort Gottes empfangen. In der Tiefe, in der Verwurzelung, in der es notwendig ist, dass das Wort Gottes Frucht bringt. Nun, in Israel der damaligen Zeit hat der Seemann den Samen ausgesät, bevor er gepflügt hat. Und wenn man ein Feld sieht, oder wie es damals eben auch gewesen ist, dann da gab es zum Beispiel viele Teile eines Feldes, die haben eine ganz harte Kruste gehabt nach einer langen Trockenzeit. Ist das Feld sehr hart, die Erdschicht. Und da gibt es auch Trampelpfade, der Weg, die noch stärker ausgegangen sind, wenn man da dann auch sozusagen darüber geht. Und dann gibt es so oft Stellen auf dem Felder, wo so Dornen, also so Stachelgewächs, könnte man sagen, hervorbricht da und dort und da und dort. Und ganz stark ist. Und wenn ein Bauer nun aussät, fällt das natürlich auf den Weg, es fällt auf die Kruste, es fällt unter die Dornen und so weiter. Und es wird auch sichtbar. Manchmal hat der Bauer dann, wenn er gepflügt hat, um diese Dornengestrüpp herum gepflügt. Er hat es einfach lassen dort drinnen. Und der harte Boden, der war manchmal nur, da war zwar Erde, Humuserde, aber die war vielleicht ein paar Zentimeter. Und drunter waren Steine oder Felsen. Diese Beschaffenheit des Ackerbodens hatte Jesus vor Augen. Und so fängt er nun an, ein Gleichnis zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Über die Beschaffenheit unseres Herzens im Vergleich mit der Beschaffenheit eines Ackerbodens. Und er sagt, und einiges von diesem Samen fällt auf den Weg. Und es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Man kann sagen, hier spricht er von der Herzenshärtigkeit des Menschen, von dem harten Herzen des Menschen. Das ist das alte Herz. Es ist geprägt davon, dass es hart ist, Widerstand leistet gegenüber Gott. Und wenn der Same des Wortes Gottes fällt, dann kann es nicht eindringen. Es ist verschlossen. Vielfach ist das Herz des alten Menschen sozusagen verschlossen überhaupt für das Eindringen des Wortes Gottes. Und nun ist es interessant, dass es heißt, wenn das passiert und der Same des Wortes Gottes sozusagen auf einen harten Boden fällt, dann wird es entweder zertreten, der Same, oder die Vögel kommen und picken es weg. Wichtig ist, es wird gehört, das Wort, der Same fällt, es kommt auf das Herz. Es ist nicht jemand, der überhaupt nicht hört. Es werden hier sozusagen der Mensch geschildert, der mit dem Wort Gottes konfrontiert wird. Er hört es, aber weil das Herz geschlossen ist und hart ist, deswegen kann es nicht eindringen und es wird schnell zertreten. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, was Jesus hier so deutlich macht, und das müssen wir verstehen und wissen. Wenn der Same fällt, dann ist sofort der Feind aktiv. Das ist eine ganz normale Sache. Und wenn der Feind sieht, dass ein Herz verschlossen ist, dann ist er schon da und pickt das Wort Gottes weg, damit es ja nicht vielleicht doch eindringen kann. Das ist ein Kampf geschehen. Wenn ein Mensch mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, dann ist es immer auch zugleich ein Kampf, dass der Feind sozusagen sucht danach, wie er das Wort Gottes von vornherein unwirksam machen kann. Denn er weiß, wenn das Samenkorn eindringt in die Erde, dann zeugt es Glaube. So deutet es auch Jesus. Und sagt, der Feind kommt und pickt es weg, damit es nicht den Glauben hervorbringt und Menschen gerettet werden, der Glaube rettet. Aus dem Hören kommt das Glauben. Wenn der Same eindringt, kommt Glauben, aus dem Glauben kommt die Gehorsam und Rettung. Und alles, was ein Leben mit Jesus in der Nachfolge sozusagen mit sich bringt. Ein Leben im Glauben. Das ist das, was der Feind von Anfang an blockieren möchte. Und deswegen nimmt er es weg, raubt er es. Das ist eine vornehmliche, eine sehr, sehr beliebte Taktik des Feindes, den Samen des Wortes Gottes zu rauben. Nun, ihr Lieben, wir haben auch noch ein altes Herz. Durch das Blut Jesu ist es zwar grundsätzlich entmachtet durch das neue Herz, aber es ist noch da und es regt sich. Und es versucht uns immer wieder sozusagen auch durchzubrechen. Und es gibt diese Herzenshärtigkeit auch bei uns. Und es ist wichtig, dass wir sozusagen, dass das als neue Herz in uns immer mehr gefördert wird, gestärkt wird, dass das Wort Gottes eindringen kann und dadurch die Herzenshärtigkeit des Alten mehr und mehr und mehr verschwindet. Aber es gibt das, wo wir auch resistent sind gegen das Eindringen des Wortes Gottes. Das ist nicht nur ein Menschentyp, sondern das ist die Beschaffenheit unseres Herzens. Alles, was hier beschrieben wird, sind nicht nur verschiedene Menschen, sondern ist immer auch mein Herz in seinen verschiedenen Schattierungen, nämlich das alte Herz in seinen verschiedenen Schattierungen, aber auch das neue Herz. Also der Feind versucht immer, uns zu stören, wenn es um den Empfang des Wortes Gottes geht. Schon bevor wir es empfangen, fängt er an, uns davor zu stören, dass wir überhaupt uns dem Wort Gott aussetzen. Wie oft gibt es einen Kampf in unserem Leben, dass wir wirklich in der Weise das Wort Gottes aufnehmen, lesen, die stille Zeit halten oder was auch immer. Das sind Kämpfe. Und das ist nicht nur einfach, ja, weil wir halt so auch schwach sind. Natürlich ist die Schwachheit unseres Lebens wichtig, aber da steht auch der Feind dahinter. Er weiß genau, wenn wir uns dem Wort Gottes zu sehr aussetzen, dann wird es für ihn brandgefährlich. Und das will er nicht. Und deswegen gleich beim ersten Beispiel erwähnt, dass Jesus die Vögel warten darauf, ein Bild für die Mächte der Finsternis, die möchten dieses wegrauben. Und davor müssen wir sozusagen gefeit werden dadurch, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er uns hilft, dass das Wort Gottes nicht an der Oberfläche liegen bleibt, damit es geraubt werden kann, sondern immer eindringt, immer eindringt, immer eindringt. Das kann nur durch den Heiligen Geist, der unser neues Herz sozusagen dazu zubereitet hat, dass es eindringen kann. Eine zweite Form des alten Herzens, das erste war diese Herzenshärtigkeit, dieser harte Boden. Das zweite ist, wie es dann hier heißt, und an Vers 6, und anderes fiel auf den Felsen. In Matthäus Evangelium heißt es, anderes fiel auf Felsiges, wo es nicht viel Erde hatte. Das heißt, es fällt auf eine dünne Humusschicht und drunter ist der Felsen. Da kann das Wort Gottes zwar eindringen, da kann der Same eindringen, sich einnisten, und auch anfangen zu wachsen, aber er kann keine Wurzeln treiben. Er kann keine Wurzeln treiben und deswegen sagt Jesus, verdorrt der Same, weil er nicht Wurzel schlagen kann. Und es ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, dass Jesus in seiner Erklärung dann das so auslegt. Es gibt die Möglichkeit, dass man das Wort Gottes aufnimmt, mit Freude und Begeisterung. Aber es dauert nicht lange. Wenn die ersten Versuchungen kommen, dann stirbt also das ab. Das ist eine Möglichkeit des alten Herzens. Man kann auch mit dem alten Herzen total sozusagen mit Freude und mit Begeisterung das Wort Gottes aufnehmen. Und es fängt an, etwas zu wachsen. Aber in dem Moment, wo es dann anfängt, sozusagen, dass die Schwierigkeiten des Alltagslebens mit all den Versuchungen, mit den Anfechtungen und mit Bedrängnissen und mit Leid und mit Not konfrontiert wird, dann kann die ganze Begeisterung zusammenbrechen und enden in Enttäuschung und Frust. Das ist eine Gefahr. Wichtig ist Folgendes. Jesus spricht hier nicht gegen Freude und Begeisterung. Das ist immer toll. Wenn ein Mensch das Evangelium, also das Wort Gottes empfängt, also alles, was mit dem Wort Gottes und darüber begeistert ist und es mit Freuden empfängt, das ist fantastisch und soll so bleiben. Die Kritik Jesu ist nicht an der Freude und der Begeisterung, sondern die Kritik Jesu ist, wenn das nur an der Oberfläche bleibt. Wenn das nur oberflächlich ist, aber nicht in die Tiefe geht, in die Wurzeln hinein. Wenn das Wort Gottes sich nicht verwurzeln kann, nicht in die Tiefe gehen kann, wenn es nicht zum Fundament meines Lebens wird, dann werde ich sozusagen vielleicht in verschiedenen Situationen voller Freude und Begeisterung Jesus nachfolgen. Vor allem dann, wenn ich gerade die Segnungen Gottes genießen kann, etwas Tolles mit ihm erlebt habe. Wenn ich erlebe, wie Menschen sich bekehren, wenn ich sozusagen in eine totale Freude der Anbetung hineinfinde, wenn ich erlebe, wie Zeichen und Wunder geschehen und so weiter. Das kann begeistern und das muss begeistern. Aber wenn das nicht gegründet ist im Wort Gottes und es kommen Verfolgungen, es kommen Versuchungen, es kommt Not und Leid und Krankheit und was auch immer, dann muss sich das Wort Gottes bewähren. Und wenn es nicht eingedrungen ist, wenn es nicht Wurzeln geschlagen hat, wenn es nicht zum Fundament meines Lebens geworden ist, dann wird die Begeisterung schnell enden. Und nach einiger Zeit, sagt Jesus dann, wird dieser Mensch sogar vielleicht abfallen. Weil er von der Begeisterung allein lässt sich nicht leben. Nur die Begeisterung ist wichtig. Versteht mich? Das ist eine sehr wichtige Sache. Jesus spricht nicht. Er will, dass wir begeistert sind, dass wir in eine tiefe Freude der Anbetung kommen, aber auch in allem Leid. Und nicht nur, wenn es uns herrlich geht. Wenn der Apostel Paulus im Gefängnis war und geschlagen wurde mit der Höchststrafe von Schlägen und dann in der Mitternacht Gott lobte und pries, das war eine tiefe Anbetung mitten im Leid. Das ist Freude, die verwurzelt ist. Wo das Wort Gottes verwurzelt ist, wo es unser Fundament geworden ist, wo die Freude und Begeisterung an dem Wort Gottes nicht nur daran hängt, wenn wir die schönen Seiten dessen erleben, was durch das Wort Gottes sozusagen uns zugesagt ist, die Gaben und die Kräfte und die Wunder und was nicht alles. Aber wenn wir nicht verwurzelt sind im Wort Gottes, dann wird es ganz gewiss das Leben. Und da spielt dann der Feind ja auch so seine Rolle. Und Gott lässt es ja auch zu, dass wir in schwierige Situationen kommen. Er enthebt uns ja nicht daraus. Er lässt ja das alles zu, um uns zu bewähren, unseren Glauben zu bewähren. Und wenn da unser Boden wackelig ist, wenn wir nicht gegründet sind im Wort Gottes, deswegen ist das ein Bild, das durch die ganze Bibel hindurch wichtig ist. Gegründet sein, verwurzelt sein, das gibt es mehrfach. Wo auch im Kolosserbrief zum Beispiel, seid verwurzelt, das ist eine ganz wichtige Aussage. Oder dieses Bild im Psalm 1, dieses herrliche Bild von einem Baum, dessen Wurzeln an einem Wasserbächen ist. Ein wunderschöner, herrlicher Baum, der Früchte bringt. Aber diese Wurzeln an dem Wasserbächen ist dort, wo ein Mensch Lust hat, heißt es, am Wort Gottes und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, heißt es, gewurzelt an dem Wasserbächen. Das Wort Gottes muss so stark werden, dass es Wurzeln schlägt. Dann kommt ein Frucht und dann kann auch der Wind, die Versuchung, es nicht umwehen. Dann sind wir nicht ein Halm, der hin und her. Und darum, ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache, wo Jesus sagt, da ist eine Gefahr. Und das ist das alte Herz in uns, das hat diese Eigenschaft sozusagen, dass es eben sozusagen nicht das Wort Gottes tief gehen lässt, sondern es dringt ein, so weit, als es schön ist für uns. Aber wenn es dann etwas tiefer geht, dann kommt der Widerstand, der Fels. Das dritte sind die Dornen. Da heißt es, und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Ihr Lieben, ein weiteres Bild für die Beschaffenheit des alten Herzens, das ist sozusagen die Dornen, dieses Dornengestrüpp, das da aufwächst. Und es heißt hier, dass es zugleich mit dem Samen aufwächst. Ja? Dornen und Samen zugleich. Aber die Folge ist, wenn das so zusammen ist, dass die Dornen den Samen immer ersticken. Ersticken. Und ihr Lieben, das ist natürlich eine Sache, die wir immer und immer wieder erleben. Wenn unser Herzensboden sozusagen das Wachsen von Dornen zulässt, wird es immer das Wort Gottes in der Gefahr stehen, zu ersticken. nicht zur vollen Frucht bringen lassen. Jesus gibt drei Beispiele dafür in der Erklärung dann, die ich jetzt nicht gelesen habe. Er redet von den Dornen im Sinne von Sorgen, vom Reichtum und von den Gelüsten dieser Welt. Und er sagt, das sind drei der häufigsten Dinge, er könnte noch vieles anführen, was sozusagen so stark, wenn es in unseren Herzen, wenn unser Herz davon gefangen ist, von diesen Dingen ist, dass es so stark ist, dass es das Wort Gottes, wenn es eintritt, erstickt. Und das bedeutet, ich sage es einmal in einem anderen Bild, das ist ein Bild für ein vermischtes Herz. Da ist der Same, da ist Jesus, aber zugleich, plus und, sind auch die Sorgen. Gehört nicht Jesus allein, es ist kein ungeteiltes Herz, sondern es ist ein Herz, wo Jesus ist, der Same wächst, aber auch die anderen Dinge, Sorgen. Ihr Lieben, Sorgen können jederzeit das Wort Gottes ersticken. Das kann jeder von uns bezeugen. Wenn wir Sorgen zulassen, wenn Sorgen unser Herz wirklich erfassen, wenn wir von Sorgen getrieben sind, dann wird das in jedem Fall einen Einfluss haben auf die Frage, ob unser Herz ungeteilt ist, also ob es ganz Jesus gehört. Ihr Lieben, wenn man Sorgen sozusagen beschreibt, worum es sich handelt, Sorge ist aus der Sicht Gottes immer Misstrauen gegen ihn. Man kann es nicht anders formulieren. Jede Sorge ist im Grunde genommen Misstrauen gegen Gott, dass er es gut mit mir meint. Denn wenn ich immer wüsste, dass Gott es gut mit mir meint, dann hätte ich keine Sorge. Dann wüsste ich, dass auch in schweren Situationen, wo ich normalerweise Sorge habe, es in seiner Hand hält. Und er sorgt für uns. Das ganze 6. Kapitel vom Matthäus-Evangelium spricht von diesem Sorgen. Sorget nicht um den nächsten Tag und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, die Sorge hat eine unglaubliche Macht. Und sie ist ein Produkt des alten Menschen, des alten Herzens. Und darum im neuen Herzen, da spielt Sorge keine Rolle. Deswegen muss das neue Herz gefördert werden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes, das uns sozusagen diesen Glauben hervorbringt, dass Gott es immer gut mit mir meint. Und je mehr dieser Glaube wächst durch das Wort Gottes, dass Gott immer gut es mit mir meint, umso weniger werden die Sorgen. Wir werden Sorgen haben, aber sie haben ihre Macht nicht mehr. Ich werde mir Gedanken machen, wie wird es mit meinem Kind werden, das und das und das, wo es vor einer schwierigen Entscheidung steht. Aber die Macht der Sorge, das Zwanghafte der Sorge, das Niederdrückende der Sorge, das Zweifelhafte der Sorge, das Misstrauen, das in der Sorge ist, das verschwindet. Nicht das verantwortungsvolle Nachdenken über gewisse Dinge. Wie wird sich's mit dem Geld ausgehen? Wo werde ich meinen neuen Arbeitsplatz gewinnen? Wie wird das sein? Das sind ganz normale Fragen. Aber wenn es zu einer Sorge wird, dann wird's leicht zu einem Misstrauen gegen Gott. Das ist das eine. Sorge und Vertrauen, das passt nicht zusammen. Das ist eine Vermischung und dagegen wendet sich dieses Wort. Entweder Sorge oder Vertrauen. Das heißt, Vertrauen muss wachsen zu der Güte Gottes, Sorge muss sich verringern. Reichtum dieser Welt, sagt Jesus, ist eines der Beispiele von Dornen. Ihr Lieben, der Reichtum dieser Welt, wiederum, Jesus sagt, du wirst entweder Gott dienen oder dem Mammon. Aber nicht beidem. Das ist die Vermischung, von der redet hier Jesus. Der Reichtum, das Streben nach Absicherung, kann man vielleicht sagen. Ja? Das kann so eine Macht gewinnen, dass wir dem mehr dienen als dem lebendigen Gott. Damit ist unser Herz geteilt. Und wo es geteilt ist, da werden dieses Dornengestrüpp des Reichtums, das Vertrauen wiederum zu Gott verdorren und es wird sozusagen absterben und erstickt werden. Das dritte ist die Lust dieser Welt, wo im ersten Johannesbrief steht, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, der Augenlust und so weiter, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und das heißt, wenn das ein Streben ist in unserem Herzen, dass wir diese Welt mit allem Schönen genießen in vollsten Zügen, und zwar in einem solchen Maß, dass wir darin den Sinn und die Erfüllung unseres Lebens finden, dann ist es ein Dornengestrüpp. Jesus spricht nie dagegen, dass wir das Leben genießen dürfen. Auch die äußerlichen Dinge des Lebens. Aber wenn das zu einer Sinnerfüllung wird, wenn es zu einem Streben wird, das sozusagen mehr wird als die Sorge um das Reich Gottes, also die Hingabe danach, dass das Reich Gottes sozusagen größer wird, dann ist es ein Dornengestrüpp. Und da gäbe es noch viele Beispiele. Und das Letzte, was Jesus dann sagt, ist, und einiges fiel auf den edlen und guten Boden, der edle und gute Boden. Und das in der Erklärung redet dann von dem edlen und guten Herzen. Vom edlen und guten Herzen. Und ihr Lieben, das ist nun ein Bild für das neue Herz. Ich kann das neue Herz nicht machen. Ich kann es auch nicht anerziehen. Ich kann es nicht antrainieren. Ich muss es mir schenken lassen. Aber das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ob ich dem alten Herzen mit all diesen Schattierungen, die ich jetzt sozusagen versucht habe zu erwähnen, oder dem neuen Herzen meine Aufmerksamkeit schenke. Ob ich von ganzem Herzen darauf aus bin, dass das neue Herz gefördert wird, dass es vom Heiligen Geist mehr und mehr erfüllt wird, dass es mehr und mehr vom Wort Gottes durchdrungen wird und aus diesem Wort Gottes heraus sozusagen mein ganzes Leben umgestaltet wird. Oder ob ich immer mich entdecke, wie ich den gewissen Aspekten des alten Herzens immer noch Raum gebe. Das ist ein ständiger Zwiespalt. Das ist nicht verschiedene Typen. Es ist nicht so gemein, da gibt es eben Menschen, die sind so, und es gibt Menschen, die sind so, und es gibt Menschen, die sind so, und es gibt Menschen, die haben nur ein gutes Herz. Nein, nein. Das alles ist in uns. Und wir müssen entscheiden. Altes Herz, neues Herz. Und das neue Herz, ihr Lieben, wenn das Wort Gottes in das neue Herz kommt, dann dringt es ein und es wird zum Fundament, es schlägt Wurzeln und es bringt Frucht, hundertfältige Frucht. In Israel hat man bei einem Samen gezählt, von einem Halm dann die Körner, bis zu 135 Körnern aus einem Samen. Hundertfältige Frucht. Ihr Lieben, Frucht, was ist Frucht? Ich kann es ganz einfach beschreiben. Wenn aus unserem Leben Frucht kommt, dann heißt das, dass wir genau das erreichen, was die Bestimmung Gottes über mein Leben ist. Das ist Frucht. Ja? Es heißt nicht Frucht, ja, wenn durch mein Gebet 100 Leute mehr geheilt werden als durch den anderen, habe ich mehr Frucht. Das geht's nicht um diese Zahlen, Dinge. Es geht darum, wozu ich berufen bin. Und es geht darum, dass ich meine Berufung erfülle. Ob das jetzt viel oder wenig ist, viele oder weniger Talente, das ist nicht das Problem, oder Ergebnisse. Ich soll das erreichen, wozu Gott mich berufen hat. Was er mit mir vorhat, das ist es, dass ich zum Ziel komme. Am schönsten schreibt das im Josua zum Beispiel im Kapitel 1. Ihr kennt ja diese Stelle in Josua Kapitel 1, wo der Josua aufgerufen wird, dass er stark und mutig sein soll und dass er sich mit dem Buch des Gesetzes beschäftigen soll. Da heißt es in Josua 1,8, und dieses Buch des Gesetzes, also das Wort Gottes, soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist Frucht. Wenn ich genau das erreiche, wozu Gott mich berufen hat. Das ist Frucht. Wie viel das Menschliche jetzt vergleichbar von dem und dem und dem, wenn ich da jetzt alle nebeneinander stelle, das ist nicht die Sache, um die es geht. Es geht mehr darum, dass ich genau das erfülle, das Maximum am besten, hundertfältig. Ihr Lieben, das ist das, die Frucht des neuen Herzens. Und das muss wachsen. Und daher ist da die größte Aufmerksamkeit, dass das Wort Gottes so tief eindringen kann, dass wir so wenig Härte dem Wort Gottes gegenüberbringen, dass wir so wenig alle möglichen Sorgen und Dornen in unserem Leben zulassen, dass wir so wenig Oberflächlichkeit in unserem Leben haben, so dass wir immer mehr und mehr dem Wort Gottes Raum geben. Und das muss das im neuen Herzen geschehen. Ich sage das immer wieder, es ist so wichtig zu verstehen. Das alte Herz lässt sich nicht verbessern. Die Verbesserungsvorschläge, dass da irgendwas verbessert wird, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ein neues Herz. Und das alte Herz, das muss entmachtet. Das hat Macht. Jetzt ist die Macht gebrochen durch den Tod Jesu. Und wenn jetzt ich im neuen Herzen lebe, also das, was mir durch das neue Herz und das Wort Gottes zur Verfügung steht, dann wird dieser Einfluss geringer, 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 geringer vom Alten. Versteht ihr? So ist, das meint Paulus mit Ausziehen des alten Menschen und Anziehen des Neuen. Es ist nicht gleich weg. Alles, was mich im alten Herzen bewegt. Also ich kenne immer noch eine Herzenshärtigkeit in mir. Ich kenne immer noch Sorgen in mir. Ich kenne immer noch eine Oberflächlichkeit in mir. Aber wenn das neue Herz sozusagen gepflegt wird, mit dem Wort Gottes gespeist wird, dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, dass ich mit ganzem Herzen danach sehne mich, dass das neue Herz sozusagen gestärkt wird, dann werden die Eigenschaften des alten Menschen in ihrer Wirkung geringer. Das ist das Leben eines Christen. Und das ist wichtig, dass das Wort Gottes letztlich seine volle Wirkung hat. Genau das, wozu es gesandt ist, dass es auch tut. Durch mich hindurch. Eine letzte Sache zu dem neuen Herz, zu dem Fruchtbringen. Es ist interessant, dass Jesus in der Erklärung, in Lukas 8, wo er dann über diesen edlen und guten Boden, das gute Herz spricht er zwei Kriterien an, die ihm ganz besonders wichtig sind. Und die möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben, das heißt mir selber zuerst und euch auch. Er spricht vom Festhalten, vom Bewahren und Ausharren. Das sind zwei Kriterien, die notwendig sind, damit das Wort Gottes Frucht bringt. Festhalten. Extra wird das ausgesprochen. Im Festhalten an dem Wort Gottes zeigt sich ein Mensch, der im Wort Gottes reif geworden ist. Festhalten am Wort Gottes, auch wenn der Augenschein völlig dagegen spricht. Und auch die Umstände völlig gegen das, was das Wort Gottes sagt, sprechen. Festhalten. Und das Ausharren, das heißt bis ans Ende, auf dem Boden des Wortes Gottes stehen, in aller Trübsal, in aller Bedrängnis, in aller Verfolgung, in allen Dingen, die passieren. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Nicht der 5 Minuten begeistert ist und dann abfällt. Wer ausharrt durch alle Lebenssituationen bis ans Ende, das ist ein fruchtbares Leben. Das ist Reife. Ausharren und festhalten. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der Großes tut. Und der auch an uns Großes tut. Dass du ein Gott bist, der sein Wort immer und immer wieder in unserem Herzen bestätigt, begießt, zur Frucht bringt, heranwachsen lässt. Und Herr, wir möchten dir sagen, dass wir uns wirklich von ganzem Herzen danach ausstrecken, dass unser Herz, das du in uns als neues Herz geschaffen hast, dass das Herz aufnahmefähig ist und aufnahmebereit ist und alles, was durch dein Wort Gottes in uns hineinkommen soll, dass das wirklich Frucht bringt. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir Menschen werden, die Frucht bringen, durch dein herrliches und wunderbares und kostbares Wort. Amen.